willkommen zu einer neuen Folge von Carbon und Laktat. Und es ist schon fast Tradition, dass ich an dieser Stelle sage, wieder in anderer Besetzung, denn es sind entweder alle im Urlaub oder Marvin ist leider krankheitsbedingt verhindert. Deswegen eine Carbon und Laktat Premiere, denn ich bin Simon Müller und sitze hier wie fast jeden Dienstag oder häufig am Dienstag, aber diesmal mit meiner Kollegin
Anna Bruder, hallo.
Genau, Anna, deine Stimme kennt man, ich glaube, maximal aus einer Podcast-Folge Triathlon Talk.
Ja, sogar zwei.
Verzeih, die Blumen wollte ich dir nicht wegnehmen. Aber für die Leute, die das vielleicht nicht gehört haben, vielleicht stellst du dich noch einmal ganz kurz vor.
Genau, also wie gesagt, ich bin Anna, ich mache ein Volontariat in der Triathlon-Redaktion, bin seit Januar hier in Hamburg. Ja, genau, und heute habe ich das Vergnügen mit dir, Simon, den Podcast aufzunehmen.
Genau, kannst du dann im Nachhinein beurteilen, ob das wirklich ein Vergnügen war, das landet hier dann. In dieser Woche würde ich sagen, fangen wir mal am Ende an, denn ja, es gab in der vergangenen Woche zwei sehr prominente Karriereenden im Triathlon von zwei Sportlern, die wirklich den Triathlon über Jahre, man muss schon eigentlich sagen Jahrzehnte, geprägt haben, auf verschiedenen Distanzen. Einmal Marino van Honecker mit 43 Jahren jetzt seine Karriere beendet. Und 18 Mal Ironman-Sieger gewesen, davon 8 Mal den Ironman in Österreich gewonnen. Der dritte auf Hawaii geworden, 2010. Hat auch in Frankfurt gewonnen, insgesamt auch noch 77-3s. Er ist so einer der Sportler, ich denke da gerade noch so an Andreas Rehlert, weil der es auch nie geschafft hat, Hawaii zu gewinnen, aber ganz oft auf dem Podium war. So oft war Marino van Honecker zwar nicht oben drauf, aber ihm ist es auch nie gelungen, Hawaii zu gewinnen. Und kam nie über den dritten Platz dort hinaus, hat aber sonst auch schon Frankfurt gewonnen und etliche Ironman-Rennen, wie ich gerade schon gesagt habe. Von daher ein Großer des Sports und die Emotionen werden noch größer, wenn man das so ein bisschen mal mitverfolgt oder nachverfolgt, wie das für ihn teilweise auf Hawaii gelaufen ist.
Denn ja, dramatisch,
haben,
ne?
Ja, wir haben passend dazu auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider Rennvideo oder ein Rennvideo vom Ironman Hawaii 2012 hochgeladen. Trägt den schönen Titel Nervenkrieg im Paradies. Denn
trifft's perfekt.
Ja, also zu der Zeit war Norman Stadler, der das Rennen ja auch selbst zweimal gewonnen hat, sein Betreuer vor Ort während des Rennens. Und damals, wir waren beide nicht zu der Zeit hier, das heißt, die Moderation hat auch noch Nies Siebenknecht gemacht, damals Chefredakteur bei Triathlon, kennen sicherlich auch noch viele von euch. Wer es noch nicht gesehen hat auf YouTube, sehr emotional, sehr nah dran, Norman Stadler durch den Renntag begleitet, wie er das Rennen von seinem Schützling Marino van Honecker aufgefasst hat, was dann sehr dramatisch geendet ist, lang in Führung gelegen, auch noch beim Laufen überholt worden und letztendlich sogar ausgestiegen. Und so nah kommt man sonst nicht an die Sportler ran und dementsprechend wünschen wir an dieser Stelle auch nochmal Marino van Honecker alles Gute für die Zukunft und dass er auch an anderer Stelle vielleicht im Sport erhalten bleibt.
Ja.
Und der zweite ist nicht ganz so alt wie Marino van Honecker, eigentlich wäre im besten Langdistanzalter.
Definitiv.
38 Jahre alt, Sven Riederer, war viermal bei Olympia von 2004 bis 2016 noch, ist Dritter geworden in Athen 2004 und insgesamt 12-mal Schweizer Meister im Triathlon, damals in Kurzdistanz immer schon für seine Laufstärke bekannt gewesen und hat es damit sogar 3-mal zum Schweizer Meister im 10-Kilometer Straßenlauf gebracht. Und der hat jetzt beim Ironman 70.3 Switzerland schon angekündigt,
dass Ironman.
Beim Ironman 70.3 Switzerland vor, ich glaube, 5-6 Wochen schon angekündigt, dass es seine letzte Mitteldistanz ist, auch in der Heimat als Schweizer und jetzt mit der Langdistanz-Ehre als eingefleischter Kurzdistanzler beim Ironman Switzerland, der zum letzten Mal am vergangenen Wochenende in Zürich ausgetragen wurde, seine Karriere beendet. Und Anna, du warst auch am Wochenende dafür verantwortlich, das so ein bisschen zu verfolgen, den Rennbericht zu schreiben und das Rennen wurde ja auch im Livestream gezeigt. Wie hast du das so aufgenommen, bevor wir zum Rennverlauf kommen? Erstmal vielleicht zu Sven Riederer.
Ja, genau. Also gab ja da in dem Fall dann zwei Abschiede, einmal von Zürich und einmal von Sven Riederer. Das hat man da auch definitiv gemerkt. Also bei den Zuschauern, bei den Kommentatoren, die sind ausgeflippt, als er vorbeigelaufen ist und auch als andere Schweizer natürlich vorbeigelaufen sind. Laufstärke hat er da auch auf jeden Fall bewiesen, ist den drittschnellsten Marathon gelaufen in 2:53:21. Ja, und hat sich da mit einem zweiten Platz belohnt, würde ich mal sagen. Ist würdig abgetreten.
Ja, das würde ich aus der Ferne auch so betrachten. Er hat sich danach auch zufrieden damit gegeben. Und ich glaube auch, dass viel schöner kann es, glaube ich, auch nicht sein. Also im Vorfeld wurde so ein bisschen damit gescherzt, dass dann so, ach, jetzt letzte Langdistanz, Zürich und dann vielleicht danach ja Kona und dann mit der Weltmeisterschaft abtreten. Aber vielleicht ist es auch so dieses, vielleicht ist es die Hitze, die ihn abschreckt. Vielleicht verfällt er so ein bisschen der Angst, wenn er es erst einmal probiert, dass dann der Ehrgeiz geweckt ist, nochmal 2-3 Jahre ranzuhängen. Oder halt ist es so das Gefühl vor der heimischen Kulisse, die ja wirklich sehr, sehr lange Karriere zu beenden. Es war auf jeden Fall, denke ich, auch eine große Atmosphäre, die ihm da geboten wurde in der Heimat. Und ja, deswegen auch für ihn natürlich an der Stelle alles Gute. Genau, du hast gerade schon gesagt, er ist Zweiter geworden, er ist schnell gelaufen. Aber man muss sagen, ein Schweizer war noch schneller, wieder schneller.
Ja, und ein Australier sogar auch. Aber genau, Jan van Berkel hat gewonnen, ist die schnellste Laufzeit gelaufen in 2:46:41, also dann schon nochmal eine Ecke schneller. Gesamtzeit war 8:17:04. Heimrennen gewonnen, wieder mal. Genauso,
genau. Zweiter Ironman-Sieg insgesamt, beide Male jetzt in Zürich.
Genau, also im vergangenen Jahr hat er auch schon gewonnen und ja, also wie gesagt, er auch Schweizer und wurde da auch frenetisch gefeiert von den Zuschauern.
Ja, es waren letztes Jahr schon wirklich sehr emotionale Zielbilder und dieses Jahr sah das ähnlich aus. Wir haben auf trimark.de auch noch eine Fotogalerie vom Ironman Zürich mit allen Fotos inklusive Zieleinlauf von den beiden Schweizern und noch von den anderen Athleten, aber auch von der wirklich ja malerischen Radstrecke und dem Schwimmen. Und ja, wie gerade schon mehrmals erwähnt, ab 2020 wird der Ironman Switzerland in Thun stattfinden, nicht mehr in Zürich. Finden viele Athleten sicherlich schade. Und ja, vielleicht gerade die, für die der Ironman Switzerland in Zürich nochmal so ein Fernziel gewesen wäre, was man in ein paar Jahren vielleicht in Angriff nehmen kann. Was denen jetzt verwehrt bleibt, aber bleibt dann abzuwarten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann in Thun auch eine ähnlich schöne Kulisse gibt und dass die Organisatoren das auch weiterhin so hinbekommen, dass es ein traditionsreiches Rennen bleibt.
Ja, da bin ich von überzeugt. Es ist ja ein schönes Fleckchen Erde auch dort.
Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr spektakuläre Bilder. Genau, also für alle, die es nicht so verfolgt haben und sich jetzt fragen, was mit den Frauen war. Ja, also muss man fairerweise sagen, nichts war mit den Frauen.
Es gab keine.
Ja, genau, zumindest aus Profisicht. War nur ein männliches Profifeld am Start. Und wie gerade schon erwähnt, Sven Riederer Karriere beendet. Dementsprechend seinen Slot nicht angenommen. Es gab sogar zwei. Jan van Berkel hat den genommen. Und ich glaube, der drittplatzierte Cyril Vigneault hat dann den zweiten Slot genommen.
Genau.
Und ein bisschen schade. Wir haben es letzte Woche diskutiert für Christian Kramer, der darauf gehofft hat, sich da noch für Hawaii qualifizieren zu können, nachdem ja unter wirklich katastrophalen Umständen, muss man ja echt sagen, an der Stelle ihm ja der Slot verwehrt geblieben ist, den er jetzt im Nachhinein eigentlich in Lanzarote verdient hätte. Ich brauche das, glaube ich, an der Stelle nicht nochmal alles aufzurollen. Wer es nicht mitbekommen hat oder gehört hat, kann das entweder bei ihm über Social Media nochmal irgendwie nachlesen oder den Podcast von der letzten Woche hören. Genau, also leider nur Platz 6 für ihn, das hat nicht gereicht, ist beim Laufen am Ende relativ eingegangen.
Ja, also das war die ganze Zeit, war er wirklich noch gut auf Kurs und in den ersten beiden Disziplinen wirklich so im Bereich der Führenden, lag dann auch lange eigentlich noch auf Platz 5 und wurde dann eigentlich noch kurz vor Schluss von Ronny Schildknecht überholt. Der fünfte Platz hätte dann in dem Fall tatsächlich auch nichts gebracht, ja, aber genau beim Laufen dann einfach eingebrochen, wenn man das so sagen kann, aber
ja. Genau, ansonsten Start-Ziel-Sieg Jan van Berkel, der immer dem viele sicherlich auch dadurch kennen, dass er einer der wenigen Weltklasse-Athleten ist im Triathlon auf der Langdistanz, die sich Low-Carb ernähren. Das waren auch wieder ganz coole Bilder eigentlich von seinem Frühstück am Rennmorgen, wo er sich dann
irgendwie wird anderen stecht.
4 Eier reingezogen hat. Also wo sich echt alle Leute fragen, hier von wegen, ich meine, wir leben es ja vor. Also ich mache es auch so, aber nicht an so prominenter Stelle hier wie Frank, der ganz offen zeigt, wie viele Gummibärchen er in den beiden Tagen vorm Rennen verdrückt.
Ja, das ist aber wenigstens Zucker und Eier, würde man normal sagen, wie sie es nicht machen sollten.
Ja, genau, deswegen meine ich ja, also wir predigen hier auch was anderes und machen es auch anders. Und für uns oder für mich ja auch sonst immer funktioniert das auch ziemlich gut. Aber es scheint ja auch andere Wege zu geben. Und Jan van Bergel hat ja jetzt echt nochmal bestätigt, dass es, dass da was dran sein könnte. Jetzt können wir natürlich die Diskussion aufmachen, ist er so gut, weil er das macht, oder ist er so gut, obwohl er das macht? Also wäre da vielleicht noch was gegangen sonst, aber nein, also wir hatten ja auch schon mal einen Artikel genau darüber bei uns im Magazin und den habe ich damals auch mit ihm gemacht und er sagt auch da ganz offen drüber, dass es nichts ist, was er jetzt jemandem irgendwie empfehlen würde, einfach mal zum Ausprobieren, sondern das ist eigentlich eine Grundsatzeinstellung, die auch erst funktionieren kann, seiner Meinung nach, wenn man das ein paar Monate durchhält.
Ja, definitiv.
Und das ist nichts irgendwie mal eine Woche ausprobieren und ach, ich merke nichts, dann ist es ja alles, ist ja alles Käse.
Ja, oder aber sich nach zwei Tagen wundern, wieso man nicht so energiegeladen ist oder
ja,
so.
Genau. Also ja. Das meint er ja schon auch, dass es aber trotzdem mit ihm oder bei ihm nicht nur funktioniert, sondern dass auch etwas ist, wo er glaubt, dass er gesundheitlich davon profitieren kann und aus der Überzeugung heraus sich auch so ernährt und nicht nur ausschließlich aus sportlichen Gründen. Er meinte auch, selbst wenn sein Karriereende da ist, kann er sich gut vorstellen, das so weiterzumachen. Trotzdem nach dem Rennen, ich habe meine letzte Frage, als ich mit ihm gesprochen habe, darüber war dann auch, wenn du mal Langdistanzrennen machst, was gönnst du dir dann danach? Und dann hat er gesagt, im Schweizer Stil die Schoggi, am liebsten die Meise. Und da haben wir noch dann gesehen, auf Social Media hat er sofort Donuts im Ziel bekommen.
Hashtag Low Carb.
Ja, genau, Hashtag Low Carb. Genau, also das geht dann schon auch noch. Springen wir vom Ironman Switzerland nach Kanada. Genau genommen nach Edmonton. Da war nämlich das 7. von 8 WTS-Rennen, quasi das vorletzte. Jetzt steht nur noch das Grand Final in Lausanne an. Und vorher ist noch das Test-Event der Olympischen Spiele in Rio auf dem Olympiakurs, worauf sich jetzt alle ja wirklich intensiv nochmal vorbereiten. Beispielsweise die Norweger am Höhentrainingslager extra das Rennen in Edmonton ausgelassen. Die deutschen Athleten, die in Hamburg am Start waren, in der Höhe von St. Moritz. Und ja, trotzdem war das Feld eigentlich ziemlich gut besetzt. Mit so einem kleinen, dass man jemals bei einem von den Brownies von Überraschungssieg sprechen würde, ist eigentlich Quatsch. Aber ich glaube, es war der erste WTS-Sieg für Jonathan Brownie seit 2 Jahren. Lange Durchstrecke gehabt, auch diese Saison in Crash verwickelt in Hamburg. Dann an anderer Stelle mal einen Platten gehabt. Wirklich viel Pech. Und ja, jetzt das Rennen über die Sprintdistanz gewonnen vor Mario Mola, der am Ende schneller gelaufen ist, auch die schnellste Laufzeit des Tages. Es gab allerdings auf der Radstrecke zwei Gruppen, eine Ausreißergruppe, wo eben Mario Mola nicht dabei war. Und dafür aber Jonathan Brownlee und auch Martin van Riel, der Belgier, der für seine Radattacken bekannt ist, es geschafft hat, in der Gruppe rauszufahren oder mit einer Gruppe rauszufahren und auch nicht eingeholt zu werden, hat sich mit seinem besten WTS-Ergebnis der Karriere bisher belohnt. Ja, Platz 3. Ja, jemand, der so ein bisschen überrascht hat, war Hayden Wild, noch ein ganz junger Neuseeländer, der für von den 5 Laufkilometern 3,5 eigentlich Seite an Seite oder genau dahinter, also hinter Mario Mola mitgelaufen ist.
Das muss man erst mal schaffen.
Ja, also ich war auch wirklich sehr verwundert. Ich dachte so, oh, wenn der sich jetzt richtig übernimmt, dann wird er vielleicht von noch ein paar mehr Leuten eingesackt. Aber ja, am Ende 4. geworden, auch für ihn das beste Ergebnis bisher. Und ja, eigentlich jetzt so ein Fingerzeig in Richtung großes Finale. Oder ich bin bei sowas auch recht am Überlegen, für wen welches Rennen mehr Gewicht hat. Also wer eher darauf setzt, sich jetzt in Tokio schon sicher für Olympia zu qualifizieren oder wer beim Grand Final in Lausanne nochmal richtig gut abschneiden will. Das wird sicherlich unterschiedlich sein. Javier Gomez, der jetzt insgesamt eine ziemlich gute Saison hat, musste das Rennen vorzeitig beenden und ja, ist ja traditionell auch auf der olympischen Distanz eher stärker. Ja, wie gesagt, also aus deutscher Sicht vielleicht noch, jetzt nachdem wir die Sieger abgegrast haben, sag ich mal, Jonas Breinlinger auf Platz 29 beim WTS-Debüt und ja, wie eben schon erwähnt, die eher größeren deutschen Namen oder die Athleten, die regelmäßig in der WTS starten, gerade in Trainingslagern verteilt, erstmal für das Test-Event und für das Grand Final, haben das Rennen ausgelassen, weil das natürlich auch ein großer Reisestress ist, der dann damit verbunden ist. Genau.
Da ging es ja auch eher darum, um Erfahrungen zu sammeln für die jüngeren Athleten.
Genau, sicherlich. Also bei den Männern einmal für Jonas Breinlinger, bei den Frauen sah das ähnlich aus. Da war Lena Meissner am Start, auch für sie WTS-Debüt und auch keine Laura Lindemann, die zu den Athleten gehört, die sich gerade vorbereiten. Und genau, das war so ein bisschen eine Chance, den jüngeren Athleten die Gelegenheit zu bieten, einfach mal so reinzuschnuppern, wie es in der allerhöchsten Klasse läuft und nicht nur bei Weltcuprennen oder Europacuprennen. Und ich glaube, das haben die auch ziemlich dankbar angenommen und das sind ja auch Resultate, also damit kann man sicherlich gut leben. Also Platz 19 ist eine Top-20-Platzierung direkt beim ersten Rennen. Das ist bei den Frauen jetzt, klar, da ist der Sprung nach vorne schon wirklich groß. Also da reden wir hier, wir werden gleich nochmal auf die Ergebnisse zu sprechen kommen, aber von anderthalb Minuten am Ende im Laufen, die dann fehlen zum Sieg. Aber gut, ist halt die Frage, ob dann sofort ein Sieg das Ziel sein muss. Und natürlich ist es nochmal ein anderes Niveau. Aber das, wie Fares Al-Sultan das ja bei uns auch im Interview schon gesagt hat, das muss alles Schritt für Schritt gehen. Und das ist sicherlich Teil der Entwicklung und geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ähnlich sah das auch am Tag drauf beim Mixed Relay Rennen aus, aber dazu kommen wir gleich nochmal, vielleicht um die Frauen nochmal komplett zu machen. Sieg von Emma Jackson, einer Australierin, schnellste Laufzeit gelaufen über die 5 Kilometer, 16:38 auf einem ja gar nicht so einfachen Kurs. Vor Summer Rappaport und Ashley Gentle, die man wahrscheinlich vorher, wenn man gesehen hat, im Verlauf des Rennens, wie die Rennkonstellation war, wahrscheinlich stärker eingeschätzt hätte beim Sprintfinish oder auch am Ende vom Laufen. Ja, zwei wirklich starke Läuferinnen, ja, die dann von Emma Jackson verdrängt wurden auf die Plätze 2 und 3. Und ja, wie bereits erwähnt, Lena Meissner als einzige deutsche Starterin auf Platz 19. Genau, und dann gab es ja noch das, wie gerade schon gesagt, das Mixed Relay Rennen. Und ja, das war so ein bisschen, stand unter dem Stern, den du gerade angesprochen hast. Das war eigentlich einfach nur so Erfahrung sammeln. Das war schon eher, ich meine, die wichtigen Punkte hat das deutsche Team jetzt gesammelt in Hamburg bei der WM mit dem zweiten Platz. Und jetzt war das einfach so, um den Athleten auch die Chance zu geben, da einfach mal reinzuschnuppern in das Format. Und eben nicht noch andere bessere Athleten für, ja, klingt jetzt irgendwie relativ hart, aber für umsonst, um die ganze Welt zu schicken, um dann Punkte vielleicht einzufahren, die am Ende gar nicht in die Wertung kommen und sich damit dann die Einzelrennen kaputt machen. Das wurde dann am Ende ein 10. Platz fürs deutsche Team und gewonnen haben die Neuseeländer, Großbritannien auf Platz 2 und USA auf Platz 3.
Was bedeutet das jetzt für die Deutschen für Olympia?
Ja, also jetzt eigentlich dieses Ergebnis kann man total außen vor lassen. Also das war ja auch so ein bisschen genau das, warum letztendlich sich dazu entschieden wurde, nicht irgendwie in Bestbesetzung anzutreten, sondern man hat ja eine bestimmte Anzahl von Rennen, die man einbringen kann, so wie ganz häufig in solchen Wertungen. Und das Limit hatte das deutsche Team auch schon vor Hamburg erreicht. Und da war eigentlich schon der Zeitpunkt, wo sie nur noch Ergebnisse durch bessere Ergebnisse hätten ersetzen können. Das haben sie ja in dem Fall gemacht, indem sie Vize-Weltmeister geworden sind. Ich wollte gerade sagen, geht eigentlich nicht besser, ginge schon theoretisch besser, aber so eigentlich für die Punkte.
Das heißt, gebracht hätte nur ein Sieg was und.
Genau, also nur besser gewesen wäre ein Sieg. Das war ja gar nicht so weit weg, aber letztendlich hat ein zweiter Platz schon wirklich sehr, sehr viel für das Ranking gebracht. Und deswegen war das Rennen hier auch jetzt keins, wo man hätte sagen müssen, irgendwie, ja, Leute, Trainingslager hin oder her, eigentlich müsst ihr da alle in Bestbesetzung antreten und wir brauchen die Punkte. Also es war jetzt schon so, dass das eigentlich für das Ranking erstmal keine große Rolle gespielt hat, weil man das Ergebnis eben nicht einbringen muss. Deswegen haben andere die Chance bekommen und ich denke mal, darüber sind die auch wirklich dankbar.
Ja, und zufriedenstellend.
Ja, also da muss man ja auch echt sagen, dass es nicht dann darum geht oder dass man auch nicht verlangen kann von so jungen Athleten, die da keine Vorerfahrung haben, dass sie da irgendwie routinierte oder auch wirklich deutlich Stand jetzt leistungsfähigere Athleten in Grund und Boden schwimmen, radeln und laufen. Aber wie gesagt, das ist ja ein Entwicklungsprozess, der wahrscheinlich nur stattfinden kann, wenn man den Athleten diese Gelegenheiten bietet. Und von daher ist es ja auch gut, dass es dann so gehandhabt wird. Genau, jemand, der am Wochenende in der WTS nicht auf der Startliste stand, weil er an anderer Stelle aktiv war, aber sonst wahrscheinlich in der Sprintdistanz auch relativ weit vorn gelandet wäre, ist der Brite Alex Yee, über den wir dieses Jahr auch schon häufiger mal gesprochen haben. Und ja, quasi, der führt ja so ein Doppelleben.
Ja, hat schon oft für Aufsehen gesorgt, auf jeden Fall.
Der ist ja jetzt, der kommt ja eigentlich so ein bisschen aus dem Laufen und man kannte ihn vor dieser Saison im Triathlon eigentlich nicht so richtig. Aber wenn man in der Ausdauerszene irgendwie drinsteckt, Alex Yee, dann hat man vielleicht, hat man den noch eher mit Laufen in Verbindung gebracht. Das hat sich dieses Jahr so ein bisschen verändert in Richtung Olympia 2020. Wollte er den Fokus deutlich mehr auf Triathlon legen. Das hat er ja gleich mit einem Weltcup-Sieg am Anfang des Jahres auch geschafft. Das war so der Zeitpunkt, wo man ihn dann, wo dann wahrscheinlich viel klar war, okay, jetzt erstmal ein bisschen weg vom Laufen. Ja, denkst du?
Man merkt, dass er laufen kann, definitiv.
Ja, zumindest sollte man meinen, irgendwie, wenn der jetzt spezifischer für Triathlon trainiert, dann bringt er nicht mehr die Leistungsfähigkeit mit, um bei reinen Laufveranstaltungen mitzumachen. Also das ist ja wirklich jemand an der Stelle, wer das noch nicht weiß, der war auch bei den Olympischen Jugendspielen und ist letztes Jahr eine Bestzeit über 10.000 Meter in seiner Heimat von 27,51 gelaufen, deutlich schneller als jeder andere Triathlet bisher Solozeiten auf der Bahn gelaufen ist. Ich glaube, der zweite dahinter ist Landsmann Alistair Brownlee, der mal in Stanford bei einem Trackmeet 28,32 gelaufen ist. Also wirklich zwei Welten echt nochmal besser. Und ja, Alex Yee ist am Wochenende, der kommt ja aus London, es war Diamond League in London, ist er die 5000 mitgelaufen und hat tatsächlich eine Bestzeit aufgestellt. Ist 13,29 gelaufen.
Wahnsinn.
Insgesamt Zwölfter geworden und hat seine alte Bestzeit von 13,34 um 5 Sekunden verbessert, um das einmal ins Verhältnis zu setzen.
Ist in dem Bereich auch ziemlich, ziemlich krass, diese 5 Sekunden.
Ja, genau. Einmal das. Und also viele von den Zuhörern werden wahrscheinlich in ihrem Leben schon mal Bahneinheiten oder kann man ja auch auf der Straße laufen, auf jeden Fall 1000 Meter Intervalle. Ist ja so ein Klassiker. Das würde im Fall von Alex Yee bedeuten, 5x 1000 ohne Pause zu laufen hintereinander in 2,42.
Ja.
Um das nochmal vielleicht runterzubrechen und ein bisschen zu veranschaulichen, das sind 400 Meter Zeiten, also eine Runde um den Sportplatz von 65 Sekunden, 12,5 Mal hintereinander ohne Pause. Ich habe dich vorhin schon spaßeshalber gefragt, du bist ja auch eher, du kommst ja vom Laufen.
Ja.
Und bist ja auch übers Laufen in Triathlon gekommen, genauso wie ich auch vor einigen Jahren. Wie lange könntest du das 5000 Meter Tempo von Alex Yee laufen?
Ja, ich habe mir das natürlich auch überlegt. Ich bin noch keine Runde in 65 Sekunden gelaufen. 200 Meter würde ich mir eventuell zutrauen.
Ja, es ist schon Wahnsinn. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Marathonmessen, wo dann, also von den ganz großen Marathons, wo mittlerweile dann immer so dieser, jetzt gibt es ja im Herbst den neuen Ineos 2-Stunden-Versuch mit Eliud Kipchoge und da wird ja dann immer auf den Messen so ein Laufband hingestellt.
Das Laufband auf 22 km/h oder so eingestellt,
genau,
ja.
Genau, auf quasi 1,59 und jeder und links und rechts und dahinter ist alles ausgepolstert, weil sich die Leute halt reihenweise hinlegen und jeder kann da mal ausprobieren, wie lange es schafft, die Geschwindigkeit zu laufen. Und das Absurde daran ist halt, wir reden jetzt von 65 Sekunden pro Runde bei Alex Yee auf 5000. Bei Kipchoge reden wir bei 42 Kilometern von 69 Sekunden pro Runde.
Ja.
Das ist klar, ist nochmal ein Unterschied, aber es ist gar nicht so weit auseinander.
Also und sehr viel weiter.
Ja, also wenn Alex Yee das 8-mal laufen würde plus 2 Kilometer, dann hätte er eine Marathonzeit von 1,53 und ein bisschen. Das sind dann auch nur 6 Minuten am Ende des Tages. Das ist schon Wahnsinn. Das ist alles, kann man alles ins Verhältnis setzen. Also wir reden hier vom schnellsten laufenden Triathleten, den es jemals gegeben hat, gemessen an Solozeiten natürlich, die ganze Gesamtbelastung und Vorbelastung mal außen vor gelassen. Und das wiederum ins Verhältnis zu setzen zu einem reinen Läufer, einem Afrikaner in dem Fall, und das auf einen Marathon zu übertragen. Ja, also es geht halt irgendwie immer doch noch eine Stufe krasser. Aber ja, es ist schon Wahnsinn. Also da hat jemand hat mir auch eine Nachricht geschickt am Wochenende und meinte, ich habe mir gerade das Diamond League Rennen aus London angeguckt, die 5000 Meter, und auf einmal sehe ich da Alex Yee im Bild. Wusstest du das? So einfach so, wenn du als Triathlet da so reinguckst und dann einfach so zweimal so, huch, den kenne ich doch, und was macht der da? Also es ist schon Wahnsinn.
Hat der sich verlaufen?
Ja, also offensichtlich nicht. Also nee. Der ist zwar im Kreis gelaufen, aber hat offensichtlich gut den Weg gefunden.
Ja.
Ich finde es echt sehr bewundernswert, wie der das schafft, mit dem ganzen Training und guten WTS-Resultaten es so zu schaffen, bei den Spezialisten mitzuhalten. Man muss bei ihm auch wirklich sagen, er ist 21 Jahre alt. Also das ist noch kein Alter, wo man sagt, der ist jetzt auf jeden Fall schon austrainiert. Also sowohl im Laufen als auch im Triathlon geht da eventuell noch einiges. Das ist schon nicht ohne.
Ja, kann man gespannt sein.
Ja, auf jeden Fall. Dann springen wir mal von der internationalen Kurzdistanz zur nationalen Kurzdistanz, denn am Wochenende war auch wieder Bundesliga, dieses Mal in Tübingen, das dritte Bundesliga-Rennen der Saison. Und ja, es gab eigentlich einen Doppelfavoriten-Sieg, muss man gar nicht so weit ausdehnen. Nachdem letztes Mal ja Potsdam das so ein bisschen spannend gemacht hat in der Gesamtwertung bei den Männern, haben diesmal die beiden Teams von Buschütten sowohl bei den Herren als auch bei den Damen gewonnen. Und vielleicht zur Einzelwertung Dorian Connex, der ja überraschenderweise Franzose das WTS-Rennen in Bermuda dieses Jahr gewonnen hat. Sein erstes WTS-Rennen der Karriere hat jetzt in Tübingen auch gewonnen. Das ist ja immer wieder so, dass da die ganz großen internationalen Namen auch in der Bundesliga starten und die Rennen dann auch häufiger gewinnen. Richard Murray ist auch so ein bekanntes Beispiel. Mario Mola auch schon ganz oft in der Bundesliga gestartet. Hinter ihm Ryan Sissons, auch ein bekannter WTS-Starter aus Neuseeland, und Luke Burns. Und in der Teamwertung, wie schon eben angesprochen, Buschütten auf Platz 1 vor Darmstadt, die ja sehr positiv eigentlich überrascht haben, auf Platz 2 und dem Team Saar. Genau, und bei den Frauen ähnlich, also sowohl Tagessieg im Einzel als auch bei der Mannschaft an Buschütten. Emmy Sherai Charayon, wie man sie auch immer ausspricht, hat das Einzelrennen gewonnen vor Caroline Pohle und vor Petra Kurikova, die beide für Krefeld starten, und Krefeld auch in der Teamwertung auf Platz 2 vor Griesheim und Buschütten auf Platz 1. Genau. Das so zu den ganz bekannten Rennen. Wir können einmal noch einen ganz kurzen Abstecher machen zu nationalen Veranstaltungen, die so ein bisschen Tradition haben, aber im internationalen Kontext irgendwie nicht ganz so bekannt sind. Das ist einmal der Römerman in Ladenburg, ganz oft Teil des Rhein-Neckar-Cups, wo auch viele bekannte Namen schon gestartet sind und auch immer wieder starten. Ist eine olympische Distanz, die relativ anspruchsvoll ist. Dieses Jahr gewonnen von Timo Hackenjoss, ein Nachwuchsathlet vom Hep Performance Sports Team, glaube ich, heißt es, Neckars Ulm, in der Reihenfolge, glaube ich. bei den Frauen Caroline Brüstle von TV Mengen. Es ist immer so schwierig, wenn man von Nachwuchsathleten spricht, von denen viele noch vorher wahrscheinlich nie was gehört haben. Also das sind schon wirklich sehr, sehr starke Leistungen, die da gebracht werden. Also zum Beispiel Markus Rolli auf Platz 3, und der wird vielen sicherlich was sagen. Zweiter schon im Kraichgau geworden, dieses Jahr Ironman 73 Thailand gewonnen. Also wenn man da über einen jungen Nachwuchsathleten spricht bei einer olympischen Distanz, den vielleicht noch nie jemand gehört hat, das sind alles Namen, die kann man für die Zukunft auf jeden Fall mal so im Hinterkopf behalten, und da wird man noch sicherlich noch was von hören.
Liegt ja vielleicht auch daran, dass die Kurzdistanz einfach nicht so im öffentlichen Interesse ist wie ein 73.
Ja, also ja, sicherlich. Das ist ja auch immer wieder das Thema. Also das prominenteste Beispiel aus dem letzten Jahr ist halt immer noch Frederik Funk,
ja,
der ganz rasant diesen Wechsel geschafft hat, vorher schon auf der Ebene wirklich erfolgreich war und danach gesagt hat, es ist einfach sagenhaft, wie unterschiedlich die Wahrnehmung da ist und wie groß dann auf einmal so ein Erfolg bei einem Challenge-Rennen ist im Vergleich zu irgendwie so lokalen Veranstaltungen, auch Bundesliga-Rennen oder sogar Europacups oder Weltcups teilweise. Wenn du da irgendwie 32. wirst, dann nimmt das keiner wahr. Wenn du eine Top-5-Platzierung bei einem Challenge oder Ironman 73-Rennen hast, dann läuft so ungefähr jedem aus der Szene dein Name über den Weg. Das dazu. Platz 2 Maximilian Sasserath und Platz 4 und 5 Malte Plappert und Julian Erhardt, die man sicherlich auch alle schon mal vielleicht gehört hat. Genau, war die Jubiläumsaustragung des Römermann, wie gerade schon gesagt, traditionsreiche Veranstaltung, 25 Jahre. Und ja, genau, davon hatten wir noch so ein Kaliber am Wochenende, den Schliersee-Triathlon. Kennen einige der Zuhörer vielleicht noch aus Bundesliga-Zeiten, war früher mal ein Bundesliga-Rennen, ein sehr hartes. Ja, und da kann man es eigentlich relativ kurz machen, weil da hat Sebastian Neef, der vielleicht einigen auch ein Begriff ist, mit ja, fast 10 Minuten Vorsprung gewonnen zum dritten Mal. Das Triple quasi, nachdem er 2016 und 2018 schon mal gewonnen hat. Und ja, für ihn das Saisonhighlight, hat er danach gesagt, die Xterra-WM auf Maui. Also mal ein bisschen abseits der Straßen unterwegs. Genau. Und ja, das vielleicht zur Wochenendzusammenfassung. Dann gab es, wo wir bei lokalen Veranstaltungen sind, noch eine Nachricht, die sicherlich auch viele gefreut hat, nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass Jan Frodeno im Allgäu startet. Ja, scheint sich...
Tun es ihm einige nach.
Genau, scheint sich Sebastian Kienle gedacht zu haben, das ist doch mal eine gute Idee, wieder in Deutschland zu starten, als Vorbereitung vor Hawaii. Und hat bekannt gegeben, dass er jetzt am Wochenende beim Heidelbergman an den Start geht. Und das ist auch nicht ganz unbekannt für ihn. Er hat das Rennen dreimal schon gewonnen. 2006, 2008, 2009. Und jetzt nach 10 Jahren kehrt er zurück und ja, steht wieder am Start von einem Rennen, wie ich glaube, jeder, der es mal gemacht hat. Ich habe es noch nicht selbst gemacht. Ich höre nur immer wieder regelmäßig das Klagen von unserem Chefredakteur, wenn ihm die Albträume wieder einholen. Das war nämlich sein zweiter Triathlon. Und Nils Fieshardt kommt ja vom Radsport, hat ja auch vorher jahrelang bei Roadbike gearbeitet und hat dann gedacht, ah, die Triathleten irgendwie, das ist ja eine profilierte Radstrecke, die können doch bestimmt alle nicht so gut Radfahren. Und da kann ich ein bisschen so meine Stärke ausspielen. Und Nils, ich drück's mal vorsichtig aus, ist kein guter Schwimmer. Und das war ein Lob an der Stelle. Und hat dann halt gedacht, auf dem Rad kann er dann mal richtig zeigen, was geht. Wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass auch der Heidelbergman Teil des Rhein-Neckar Cups war in dem Jahr und dass da halt die ganzen Heißdüsen auch starten und halt Leute, die auch richtig was aufs Pedal bringen. Und ja, dann sind ihm halt auch nicht nur die Fäuste beim Schwimmen, sondern auch die Laufräder beim Radfahren um die Ohren geflogen und dann war da nicht viel mit irgendwie Zeit gut machen. Ich glaube, wir haben das mal nachgeguckt, er ist so im Mittelfeld gelandet. Ich glaube, eher sogar unteres Mittelfeld. Aber die Geschichte erzählt er immer wieder gern, dass er da total naiv bei seinem zweiten Triathlon überhaupt rangegangen ist und dachte, harte Radstrecke, Radfahren kann er ja. Ja, Pustekuchen. Und wenn ich mich nicht täusche, ist es auch immer noch die Geschichte, die er so gern erzählt, weil die Laufstrecke da 5 Kilometer bergauf und dann noch 5 Kilometer bergab geht. Ich glaube, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht. Aber auf jeden Fall kann ich mich gut daran erinnern, als er das erste Mal erzählt hat. Und das ist jetzt auch schon wirklich ein paar Jährchen her, bestimmt 2-3 Jahre her, dass ich die Geschichte zum ersten Mal gehört habe. Und da dachte ich mir schon, das ist eigentlich echt cool. Also es ist ein Rennen, was ich eigentlich echt gerne mal machen würde. Es hat jetzt auch wieder dieses Jahr nicht gepasst, aber da steht irgendwie auch echt nochmal auf der Liste. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass wir mal eine Umfrage gemacht haben mit den Profis, was die jeweiligen Lieblingsrennen sind. Und ja, logischerweise hat dann nicht jeder Hawaii gesagt, weil es ging ja um das Lieblingsrennen und nicht um das wichtigste Rennen. Ja. Und ich glaube, es war Patrick Lange, der da gesagt hat, der Heidelbergman ist für ihn die ja, schönste Veranstaltung. Und ja, ich glaube, das kennen wir ja auch irgendwie alle, dass es nicht unbedingt eine Großveranstaltung mit 2000 Teilnehmern braucht, um
im Gegenteil.
Genau, um irgendwie so ein super krasses Event auf die Beine zu stellen. Kann auch, hat sicherlich auch seinen Charme und die Berechtigung, aber es hat ja auch immer was, wenn das ein bisschen ein Tick weit kleiner ist, gut organisiert, familiär organisiert, ja, so eine richtige Gemeinschaft aufkommt, weil...
Das ist eine andere Atmosphäre, ich kann das nur von Laufveranstaltungen sagen, weiß ich nicht, irgendeine kleine Laufserie bei mir in der Heimat oder so, da backen die Omas Kuchen und so, den man dann für 1,50 oder so oder noch weniger das Stück kaufen kann, 1 Euro der Kaffee danach und ja... Das ist einfach, ja, hat einen eigenen Charme, definitiv.
Ja, genau so ist es. Genau, und dann sind wir mal gespannt, was Sebastian Kienle da auf dem Asphalt zaubert. Der ist ja gerade im Trainingslager in Livigno, wie schon im vergangenen Jahr. Hat man jetzt auch zwischendurch so ein paar Sachen gesehen. Einmal, dass ihm die Atmosphäre offensichtlich wieder sehr zu gefallen scheint, wenn man seinen Social-Media-Aktivitäten Glauben schenken darf. Und ja, das sah auch wirklich so aus, als wenn das sehr beneidenswert ist.
Ich denke, da kann man es gut aushalten.
Ja, also ich würde gern mit ihm tauschen. genau, auch unter anderem mit Giulio Molinari trainiert, der sich häufig da aufhält und auch häufiger mehrere Wochen oder sogar Monate am Stück da lebt und trainiert. Von daher, ja, macht das ja nur so ein bisschen als Formtest, ist ja jetzt kein irgendwie Highlight oder so, keine Meisterschaft, ja. Einfach so ein bisschen als ja, Standortbestimmung, um dann wahrscheinlich zu gucken, wie es mit dem Trainingsverlauf in Richtung Hawaii oder vielleicht auch Ironman 70.3 werden, da hat er sich ja noch nicht final zu geäußert.
Wer weiß.
Dann weitergeht. Ja, wer weiß. Von Sebastian Kienle und Social-Media-Aktivitäten springen wir mal zu einem ganz großen Konkurrenten von Sebastian Kienle, der immer sehr unterhaltsam ist. Haben vielleicht einige von euch auch schon gesehen, Lionel Sanders, der in den vergangenen Monaten sehr viel Zeit hatte und das auch versucht hat, unterhaltsam zu überbrücken, kann jetzt wieder trainieren, aber schränkt auch trotzdem seinen YouTube-Output nicht wirklich ein. Er hat jetzt, ich glaube, das vorletzte Video war ein Tag, ist er begleitet worden mit all dem, was er isst. Und das war auch schon wirklich genau. Sehr unterhaltsam verpackt. Und jetzt hat er 20 Minuten im neuesten Video gezeigt, wie sein, ja, eigentlich ist es ja nicht sein Trainingsraum, sondern seine Trainingsräume oder Trainingsetage.
Ein Geschoss.
Ja, genau.
Das komplette Haus ist unterkellert. Er hat alles.
Ja, er hat wirklich alles. Also das ist sehr beneidenswert für alle, die sich halbwegs mit Indoor-Training anfreunden können, weil den Witz, dass Lionel Sanders für Training nicht das Haus verlassen müsste, es ist halt mittlerweile echt kein Witz mehr.
Also nein.
Eigenen Raum für sein Endless-Pool, den er da wirklich jetzt auch irgendwie mit Vorhängen abschirmen kann, dass es nicht die ganze Zeit überschwappt und der Boden nass ist. Also alles wirklich mit smarten Entscheidungen so ausgebaut, dass man ja, das wirklich maximal effizient nutzen kann und dann seine Radstation im Trainingsraum auf der Rolle, zwei verschiedene Laufbänder, die er nutzt und vor allem das Ganze, das ist ja das eine und das andere war halt, wie dieses Video aufgemacht ist, also es ist wirklich derartig unterhaltsam. Normalerweise sollte man meinen, irgendwie, ja, das klingt jetzt gar nicht so spannend, ich schaue mir mal an, wie das aussieht und gut ist, aber es sieht...
Es ist wirklich witzig.
Ja, einmal, es ist wirklich witzig. Und es ist auch echt spektakulär gemacht, so wie er das hingerichtet hat da. Aber einige von euch kennen vielleicht MTV Cribs, noch von früher. Ich bin eigentlich fast ein bisschen zu jung, kenne das aber auch noch und habe das auch noch ein bisschen verfolgt. Und er hat das so ein bisschen im MTV Cribs-Style versucht. Ja, und was heißt versucht? Versucht beinhaltet ja meistens immer nur, dass es bei einem Versuch geblieben ist. Aber das hat er schon wirklich gut geschafft, dass so ein bisschen so Tür auf und dann so dieses, oh, MTV Cribs. Also ja, kommt doch rein, ich zeige euch mal, wie so, oder das ist der Moment, wo ich euch zeige, wie ich wohne und trainiere und dann.
Ja, und oh, ich habe überhaupt nicht mit euch gerechnet.
Ja, genau,
sagt
so
doch beim nächsten Mal Bescheid.
Genau, ihr hättet ja wenigstens sagen können, dass ihr vorbeikommt. Jetzt ist es schon so spät. Also so richtig halt ganz offensichtlich.
Ja.
Spaßig gemacht, aber halt richtig gut. Also das kann man sich echt anschauen. Das ist wirklich nicht nur irgendwie Sport, sondern echt Unterhaltung in dem Fall.
Ja, und man wird fast ein bisschen neidisch auf das Indoor-Training.
Es ist ja auch so, wie er ganz am Ende irgendwie sagt, also wenn er das vergleichen sollte, für ihn ist das Indoor-Training eigentlich schöner als Outdoor.
Es ist natürlich maximal effizient.
Es gibt ja auch noch dieses Video von Lionel Sanders auf Hawaii 2017, glaube ich, wo dann irgendwie ihm das Wort abgeschnitten wird mit so Delfinengeräuschen, weil er halt flucht und das im Video nicht zu sehen sein sollte, weil er irgendwie schon wieder auf dem Highway das fünfte Mal an der Ampel warten musste. Und wo er so meinte, wenn ich jetzt meine Rolle mitgenommen hätte und auf den Balkon gefahren wäre, wäre das nicht passiert und so. Also das spielt da vielleicht auch noch so ein bisschen mit rein. Aber ich glaube, er ist einfach jemand, dem extrem wichtig ist, dass er keine Störfaktoren da hat, weil er sich da sonst auch irgendwie drüber aufregt. Jetzt in der vergangenen Zeit war es auch wieder so, dass ich erschreckend oft mitbekommen habe, dieses Jahr sowieso, das ist eigentlich eine Statistik, wir haben jetzt nicht geplant, dass wir darüber sprechen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das nochmal rausgekramt, wie viele Fahrradunfälle dieses Jahr, nur in diesem Jahr schon wieder passiert sind. Also echt erschreckend viel und auch bei mir so im Umfeld zum Glück nichts irgendwie wirklich Schlimmes oder, ja, muss man ja schon fast sagen, zum Glück auch nichts Tödliches irgendwie passiert.
Ja.
Aber immer, wenn man sowas auch mal hört und dann auch, wenn jemand mit einem blauen Auge davonkommt, weil viele sicherlich auch wissen, wie schmal dieser Grat dann ist, denkt man so, okay, das ist halt nicht ohne. Also es ist immer eine Gefahr, die da ist, und das nimmt auch so ein bisschen, diese Vorstellung und diese Angst nimmt halt auch immer so ein bisschen den Spaß an der Sache.
Also, ja, definitiv.
Ich denke da jetzt echt an Alex Schilling, den vielleicht einige von euch kennen, auch deutscher Profi-Triathlet, dem in den letzten beiden Jahren schon sowas passiert ist mit Unfällen und hat auch nie selbst Schuld gehabt und jetzt schon wieder im Aufbau für einen Ironman Schweden war, und dann habe ich das auch nur gesehen, irgendwie so ein, dieses, kennt vielleicht jeder, wenn man dann irgendwie Instagram aufmacht und dann ist das erste Bild, was man angezeigt bekommt, so dieses typische Krankenhausbild von irgendeinem Sportler, wenn was passiert ist, irgendwie mit Daumen hoch und sonst irgendwie so dieses Zeichen, okay, ich bin zwar im Krankenhaus, aber ich kann was schreiben und posten und irgendwie, und das ist nicht ganz so schlimm. Habe ich dann auch nur gesehen und dachte schon so, oh nein. Und dann hat es ihn halt wieder erwischt. Und seine Quintessenz war halt wirklich, weil was ihn so ratlos gemacht hat, als es ihm halbwegs wieder gut ging, ist er auch an die Stelle nochmal hin, wo der Unfall passiert ist. Hat er dann geschrieben. Und weil er sich daran dann nicht mehr erinnern konnte und total Blackout hatte und das alles viel zu schnell ging. Aber wo er dann sich die genaue Stelle nochmal angeguckt hat und dann feststellen musste, okay, ich bin rechts gefahren, es war eine gerade Straße, es waren gute Bedingungen, es waren keine Ablenkungen und trotzdem werde ich angefahren. Also ich habe nichts falsch gemacht, die Bedingungen waren super, die Sicht war super, es war alles gut. Und trotzdem hat man es selbst nicht im Griff, zu jedem Zeitpunkt sicher auf der Straße Fahrrad zu fahren.
Nee, definitiv nicht.
Und das ist halt, als ich mir den Text dann durchgelesen habe, dachte ich auch echt so, das ist eine beängstigende Vorstellung. Und gut, dass ich das sage, ist halt auch relativ passend, weil ich eigentlich auch fast nur auf der Rolle fahre, also wirklich 90% oder sogar 95%, also ja, im Schnitt 9 von 10 Fahrten mache ich auf der Rolle. Das hat meistens auch andere Gründe, und gerade mit Vollzeit arbeiten und so und abends dann anfangen, und ich trainiere auch viel spät und früh, aber da musste ich dann auch wirklich dran denken, okay, das ist echt übel. Und dann war seine Quintessenz auch wirklich, er wird darin investieren, dann häufiger, oder er wird keine Intervalle mehr draußen fahren. Und er wird darin investieren, das dann halt anders hinzukriegen, trainingstechnisch. Sprich, wahrscheinlich auch alles dann irgendwie in der Form Indoor zu machen und dann zu schauen, dass man mit einem ordentlichen Ventilator oder sogar eine, ja, fast schon Windmaschine nicht zu viel Flüssigkeit verliert und so weiter. Und sich das alles so, seinen Trainingsraum oder Platz, je nachdem, welche Möglichkeiten man hat, so herzurichten, dass es möglichst effizient ist und angenehm.
Aber ich bin da sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Ja. Also Intervalle kann ich völlig verstehen. Das macht auf jeden Fall Sinn, das auf der Rolle zu machen, weil eine Ampel unterbricht das Ganze und man hat selten so Strecken, wo man das machen kann. Ich liebe es einfach, draußen Fahrrad zu fahren und auch die Natur einfach wahrzunehmen, und das kann durch nichts ersetzt werden. Ich muss aber auch zugeben, dass ich bei jeder Ausfahrt froh bin, wenn ich dann wieder zu Hause bin und ich weder einen Platten oder sonst irgendwas hatte.
Ja.
Ja, ist einfach so.
Ja, ich bin da auch sehr
zufrieden. Aber mir ist auch noch nichts passiert.
Ja, also mir ist in der Form, ich hatte jetzt dieses Jahr einen Radsturz, das war aber ein Teil Selbstverschulden, ein Teil, oder war halt eine ungünstige Situation, hatte aber nichts mit einem Auto oder so zu tun.
Ja.
Und das hatte ich in der Form auch noch nie. Ich bin nur einfach zwiegespalten, oder ich kann auch jeden verstehen, der das nicht so toll findet, weil bei mir ist es ja auch so, ich mache Sport natürlich, weil ich es toll finde und auch, weil ich es gern mache, aber mit einem Leistungsgedanken.
Ja.
Und der treibt mich dann auch in erster Linie dazu an, das Training so durchzuziehen. Also mit einer Genussvorstellung würde ich mich nicht mal irgendwie an einem Abend 2,5 oder 3 Stunden auf die Rolle setzen. Das mache ich nicht, weil ich mir in dem Zeitraum nichts Schöneres vorstellen könnte, was es zu tun gibt oder womit ich mich beschäftigen kann. So ist es jetzt nicht. Auf der anderen Seite es ist ja immer so eine Abwägungssache. Und für mich funktioniert das auch gut und ich kann mir dabei irgendwie coole Sachen angucken, meistens irgendwie lange Interviews oder ja. Podcasts oder Hörbücher oder Tipp für alle, das hatte ich mir sogar extra noch aufgeschrieben. Es gibt jetzt seit 2 Wochen das Olympiarennen von 2008 in voller Länge auf YouTube, das Rennen, wo Jan Frodeno gewinnt. Ich habe das gepostet bei Instagram, weil ich das während einer Radfahrt geguckt habe und da haben mir echt irgendwie 4 Leute danach geschrieben. Danke für den Tipp. Ich suche das seit so langer Zeit und es gibt einfach nichts außer so eine 2,5 Minuten Zusammenfassung. Und wer hätte gedacht, dass die das nochmal hochladen? Vielleicht haben sie das so ein bisschen erhört. Auf jeden Fall, wer das nächste Mal drin fährt und noch was sucht.
Das motiviert auf jeden Fall.
Jan Frodenos Sieg in voller Länge. Nee, genau, aber wenn man, also es ist jetzt halt auch nicht so, wenn ich dann drin fahre und auch länger, dass ich dann nur die Wand angucke. Sondern ich kann das halt auch echt noch nutzen. Also manchmal fahre ich dann auch wirklich und schreibe irgendwie Nachrichten nebenbei oder schreibe irgendwas auf. Ich hatte es auch schon, dass ich Rennberichte oder so oder Vorberichte oder wenn mir irgendwas in den Kopf gekommen ist, was so Arbeit oder Artikel angeht, dass ich das dann aufgeschrieben habe in der Zeit, wo man ja auch irgendwie da Zeit zum Nachdenken hat. Und wenn man das irgendwie, wenn man da so für sich rausfindet, was funktioniert, was nicht funktioniert, dann ist es halb so schlimm. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagen kann, so funktioniert das für mich auf gar keinen Fall und das hat nichts mit dem Radfahren zu tun, was ich irgendwie gerne mache und gerne machen will.
Ja. Dann und ich frage mich, ob dann nicht auch die technische Komponente ein bisschen drunter leiden kann. Weil man eben drin nicht mit Windsituationen oder so ausgerichtet ist und das Rennen findet nun mal auch draußen statt und wenn ich da so gar nicht drauf vorbereitet bin, ja, kann ich mir vorstellen, dass es da schwierig werden kann. Kommt natürlich darauf an, wie viel Erfahrung man schon hat.
Ja, das beschäftigt mich aber auch. Aber also zum Beispiel jetzt Nizza, also bergauf fahren ist nicht das Problem, da musst du nur treten.
Ja.
Bergab fahren, ich bin kein richtig guter Bergabfahrer und selbst wenn ich nicht Rolle fahren würde, draußen, wir sind hier im Norden, hier gibt es keine Anstiege, hier gibt es auch keine Serpentinen weit und breit. Und
der Wind ersetzt die Anstiege ein bisschen, aber leider nicht die Abfahrt.
Genau, und das wäre halt das Einzige, was man irgendwie, oder was ich in dem Fall nochmal so trainieren müsste, gibt es hier aber nicht. Von daher kann ich mir das auch schenken, kann ja auch weiter Rolle fahren. Man braucht auch so einen ganz realistischen Rollentrainer, mit dem man sich dann so richtig doll in die Kurven irgendwie legen kann. Und dann kann man virtuelle Strecken so auf Swift oder so, dass man dann nochmal komplett so richtig, also das bräuchte man nochmal.
Nächste Investition.
Ja, müsste erstmal erfunden werden. Ja. Und dann ist eine Frage, wie viel das kostet, aber wir wären ja vielleicht so mit die Ersten, die das testen können.
Ja.
So Virtual Reality abfahren
auf Swift. Also an alle Rollentrainer-Hersteller. Das, vielleicht als kleine Anregung.
Vielleicht sind die da auch schon dran. Nur das wird das große Ding jetzt zum Winter, was dann rausgebracht wird. Da bin ich tatsächlich nicht im Bilde, was da eventuell noch kommen kann. Aber ich habe nur gesehen, hier bei dem Instagram-Account, nicht von uns, Triathlon Magazin, sondern von swim.de, die ja im gleichen Verlag sind wie wir. Unser Kollege Peter ist gerade bei der Schwimm-WM.
Ja.
Und in
Gwangju.
Ja, genau. Ist es in Korea, ne?
Ja.
Genau, und da habe ich nur gesehen auf dem Instagram-Account von swim.de, dass es da Stationen gibt zum Ausprobieren, wahrscheinlich auch auf der Messe oder so. Jemand, der da liegt, wie auf so einem Vasa-Trainer, aber halt nicht mit eingeschnürten Händen, sondern Hände frei und dann mit einer Virtual-Reality-Brille und dann einem Bildschirm davor und dann macht er quasi Schwimmbewegung.
Abgefahren.
Und dann schwimmt er im liegenden Zustand und sieht dann wahrscheinlich irgendwie das Bild, also müssen wir Peter mal fragen, wenn er wieder da ist, aber so wie wenn er im Wasser liegt und dann unter Wasser oder kann er dann auch vorne rauskommen? Also auf jeden Fall wäre das
noch nie gesehen. Das würde mich auch mal interessieren.
Ich fand das auch super interessant, als ich das Foto gesehen habe, dachte ich auch nur, krass, was es mittlerweile alles schon gibt. Also die Parallele ist auf jeden Fall zum realistischen Rollentraining und Abfahren beim Schwimmen offensichtlich schon da. Also dass man da mit einer Brille auf sich einfach hinlegen kann und
steht der Trainingspartner noch nebendran, macht ein bisschen Wasser ins Gesicht und dann kommt das im Ganzen schon sehr nah.
Das ist, glaube ich, spannend, was da die nächsten Jahre noch geht, auch wenn man meinen könnte, dass das ja alles schon relativ ausgereizt ist. Genau. Dann sind wir gerade haben wir es mit Lionel Sanders sehr weit getrieben. Lionel Sanders, Kanadier, dann auch haben wir davon auch noch eine kurze Information aus Kanada, nämlich der Ironman Canada zieht wieder um aus Whistler, wenn man das richtig ausgesprochen ist, ich denke, wurde jetzt stattgefunden hat, zurück nach Penticton und dem Austragungsort, wo 2017 oder war es letztes Jahr? Ich glaube, es war 2017, die ITU Langdistanz WM stattgefunden hat, auch Austragungsort von dem von der Lang oder von der ITU Multisport WM Eventreihe, wo dann sowas wie Duathlon, Aquathlon, WM in einer Woche oder in einer kompletten Woche an einem Austragungsort stattgefunden haben, wie gesagt 2017 oder 18 in Penticton gewesen. Lionel Sanders ist da Langdistanz-Weltmeister geworden und da zieht jetzt auch der Ironman Canada hin, den es auch schon ganz lang gibt, sehr traditionsreiche Veranstaltung und da war die Freude wirklich groß, gibt es auch ein YouTube-Video, ein kurzes mit ein paar Statements von Organisatoren oder auch von Athleten, die lang dabei sind, Trevor Vautel und Heather Vautel, beide Kanadier und ja, die sich sehr gefreut haben mit ein paar Statements auf dem Ironman-Account auf YouTube und ja, wer dann vorhat, vielleicht in Kanada mal das Rennen zu machen, wird dann zukünftig ab nächstem Jahr einen anderen Austragungsort vorfinden. Ähnlich wie die Situation in der Schweiz, über die wir schon gesprochen haben.
Bestimmt auch eine spektakuläre Kulisse.
Ja, das denke ich auch. Das hat sich ja auch vorher schon bewährt, aber das sieht wirklich cool aus. Also immer, wenn ich mir so eine Rennteaser angucke, verfalle ich in den Gedanken, mich in so einen spontanen Anfall innerhalb von 15 Sekunden muss ich mich dann zurückhalten, dass ich mich nicht irgendwo anmelde für irgendwas unüberlegt. Aber ja, das ist schon immer cool, dass es echt gibt, auch wenn wir eine Randsportart sind, gibt es sehr viele und auch sehr viele schöne und extrem gut organisierte und coole Locations und Rennen auf der Welt, auf verschiedene Distanzen.
Sehr viel für viele auch der Anreiz tatsächlich, das die Destination ja auch, ja, an sich.
Das ist ja das Coole auch an der Sportart, dass man das so gut miteinander verbinden kann.
Ja.
Dass man sich nicht nur darauf beschränken muss, irgendwie Strand- oder Kultururlaub irgendwo zu machen, sondern ja, den kann man zwar auch machen, zwischendurch die 2-3 Tage braucht man dann kurz ja, Rennmodus und zieht das Ding
durch. Und das findet draußen statt, nicht in der Halle oder auf einem Sportplatz, der überall gleich aussieht.
Genau, ja.
Das schon ist cool.
Genau, dann kommen wir noch zur Vorschau. Denn am Wochenende haben wir ja auch wieder einiges zu tun.
Ja, definitiv. Freitag geht's los mit der Pressekonferenz vom Ironman Hamburg. Genau, wir sind sehr gespannt. Das Schwimmen findet statt, wie es aktuell aussieht. Also ich gucke immer mal.
Sag das nicht zu laut. Diese Woche wird richtig warm.
Noch. Ja, es wird warm, aber es war die letzten Wochen auch nicht so warm. Und ich glaube, die Blaualgen halten sich noch zurück.
Ja, die Messungen sehen ganz gut aus.
Also da gehen wir mal von aus, dass geschwommen wird und dass auch mit Neo geschwommen wird. Ich glaube, die Alster hat 17 Grad oder so, als ich das letzte Mal geguckt habe. Ja, frisch.
Ja, frisch, genau. Freitag, wie du schon gesagt hast, geht's los für uns mit der Pressekonferenz hier in Hamburg am Abend mit unserer ersten Live-Show.
Genau.
Wir haben am Freitag und am Samstag eine.
Ja.
Am Freitag um 21 Uhr, am Samstag um 18 Uhr und am Freitag immer noch Stand jetzt mit den beiden Relats, die zugesagt haben. Auf der Pressekonferenz ist nur Andreas Relat. Ja, weiß nicht, ob das ein Zeichen darauf ist, dass Michael Relat sich doch nochmal anders entschieden hat. Ich glaube nämlich, der steht auch auf der Entry-List für den Ironman Sweden in Kalmar. Und ja, da sind wir dann aber wahrscheinlich erst schlauer, wenn dieser Podcast schon draußen ist. Aber ja, gehen wir mal von der
Zusage. Oder am Freitag.
Ja, oder spätestens am Freitag seht ihr, mit wem wir in der Konstellation dann da stehen. Genau, wird wieder live übertragen. Und ja, dann, das sind unsere drei Arbeitstage in erster Linie am Samstag, am Montag ist ja sowieso, wäre ja sowieso ein normaler Arbeitstag. Auch da beschäftigt uns Hamburg noch insofern, dass wir oder dass einige von uns bei der Slotvergabe sind, beziehungsweise bei der Siegerehrung. Ja. Dementsprechend für uns auch ein Rennwochenende vor der Brust in der Heimat. Und genau, was das Sportliche angeht, wir haben gerade schon fallen lassen, Andreas Relat, Michael Relat, beide auf der Startliste. Sicherlich aus deutscher Sicht diejenigen, denen man das am meisten wünschen würde, wenn man so Richtung Sieg und dementsprechend auch Hawaii-Quali schielt. Ja, aber wird nicht ganz so einfach. Also geschenkt bekommt da niemand was. Das ist dieses Jahr, okay, letztes Jahr war es auch wirklich, wirklich stark besetzt mit James Kanama und Bart Arnutz, der da gewonnen hat. Tim Don war ja auch dabei nach seiner spektakulären Geschichte und ja, Comeback-Geschichte. Wo er in Hamburg ja dann die Quali auch nicht geschafft hat. Aber ja, Matt Troutman unter anderem noch dabei, Will Clark wieder dabei. Also das sind sicherlich welche, wenn man jetzt von den beiden Relats ausgeht, die um den Sieg ordentlich mitmischen werden. Dann
die sind auch beide auf der Pressekonferenz.
Genau.
Das heißt, ja, da können wir auch das eine oder andere Statement einfangen.
Genau, gesprochen. Vorhin habe ich schon über Giulio Molinari, mit dem Sebastian Kienle in Lovigno trainiert hat. Der steht allerdings, ist auch so ein Athlet, der steht auf vielen Startlisten. So als Backup, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also bei dem war jetzt auch von Social-Media-Seite noch nicht zu sehen, ob er wirklich hier sein wird. Diego von Looy, Belgier, den viele sicherlich nicht kennen, der aber ein ganz starker Läufer und auch ein starker Radfahrer ist und seine Schwäche im Schwimmen hat. Ivan Tutukin, auch noch auf der Startliste, der Zweitplatzierte letztes Jahr vom Ironman Texas und ja, die offiziell die zweitschnellste Ironman-Zeit aller Zeiten hält und auch den zweitschnellsten Marathon mit 2:35 damals in Texas gelaufen ist, den es bisher jemals gegeben hat. Rudi Wild steht auch auf der Startliste. Auch da kann man sich, glaube ich, jetzt noch nicht so sicher sein, ob der wirklich startet. Ich würde eher mal sagen, nicht, aber ja.
Ist in der Schweiz jetzt auch gestartet, aber nicht ins Ziel gekommen,
genau.
Leider.
Deswegen ist ja halt die Frage, ob er das Risiko oder ob er das nochmal eine Woche später, es ist halt echt nicht viel Zeit dazwischen.
Ich verweise auf Daniela Bleimehl.
Ja, deswegen, es ist immer so schade, dass man hier ein Stück weit das bei vielen natürlich auch weiß, aber immer noch so ein bisschen mutmaßen muss. Aber wenn die alle am Start sind, dann wird das um Sieg wirklich keine klare Sache, sondern auch eine richtig enge Geschichte. Auch noch ein paar bekannte deutsche Namen am Start. Markus Liebelt unter anderem, David Breuer, Horst Reichel natürlich, nicht zu vernachlässigen. Paul Schuster, Philipp Mock. Und ja, da sind wir sehr gespannt, wie das am Ende ausgeht. Was auch sehr interessant ist dieses Jahr, nachdem bei den ersten beiden Austragungen des Ironman Hamburg das Frauenfeld immer nicht so spektakulär war, dass es dieses Jahr wirklich das beste Frauenfeld ist, was es mit der Leistungsdichte bisher gegeben hat. Also unter anderem dabei Caroline Steffen, Sarah Piampiano, Marin Hufe ist gemeldet, Julia Geier, großes Langdistanz-Comeback-Rennen nach über 2 Jahren und Bianca Steurer aus Österreich, Katharina Grohmann, Christine Liebhold hat die Hawaii-Quali schon, aber steht auf der Startliste. Sarah Lewis aus Großbritannien, ja, eigentlich alles Namen, ja, die mindestens für das Podium in Frage kommen. Und ja, je nach Rennkonstellation wissen wir ja, bei einer Langdistanz ist vieles möglich.
Genau, Sarah Lewis dramatisch auch in Frankfurt nicht das Rennen beendet, leider.
Verwechselst du jetzt Sarah Lewis mit Sarah True?
Nein.
Ich wollte dich
oder es gibt zwei Sarah Lewis, das weiß ich nicht.
Nee, das stimmt schon.
Also ich habe sie auf der Laufstrecke gesehen, beziehungsweise auf der Brücke liegend.
Echt so schlimm? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, doch, das war bei Kilometer 12 oder so war sie. Ich habe vorhin nochmal geguckt, wann das tatsächlich war. Und da bin ich gerade über die Brücke gelaufen, wo sie halt lag. Und ich habe gesehen, okay, Profiathletin, wer ist das? Habe geguckt, Sponsoren und so. Und dann, genau, war das halt klar, wer das ist. Aber genau, das ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen her und wenn sie da jetzt nichts davon getragen hat, was wir hoffen, dann ja, kann man da auch von ausgehen, dass sie an den Start geht.
Ja, die ist auch ja wirklich, ich sehe gerade, Natalie Seymour habe ich auch noch sogar unterschlagen. Das ist auch eine wirklich starke Athletin, auch aus Großbritannien. Aber Sarah Lewis, die ist ja unter Umständen, wenn sie ein gutes Rennen macht, auch wirklich noch eine Kandidatin. Ich glaube nämlich, die ist noch nicht für Hawaii qualifiziert, die dann für den Hawaii-Slot dann interessant wäre auf jeden Fall. Also ich glaube, das war ja auch ihr primäres Ziel in Frankfurt und deswegen denke ich, das ist nicht unrealistisch, dass sie auch jetzt in Hamburg am Start ist. Das ist schon...
Ja, sie war da auch echt gut dabei bis zu dem Zeitpunkt eben, bis Kilometer 12, 13.
Genau, ich hab nämlich nur gesehen, dass sie irgendwann raus sein muss, weil sie im Tracker nicht mehr aufgetaucht ist. Ich war ja nicht vor Ort, aber die hatten wir ja vorher auch für die Top-Platzierung so auf dem Schirm. Von daher, ja, das wird sicherlich eine interessante Konstellation. Genau, wir haben ja gerade schon gesagt, also in aller Ausführlichkeit gibt es dann von uns alle Informationen, Entwicklungen, Statements, Interviews ab Freitag auch wieder auf unserem YouTube-Kanal zum Ironman Hamburg. Ein großes Rennen ist noch am Wochenende, das ist die Challenge Prag mit auch einigen großen Namen. Peter Hemmerich ist wieder dabei, der 5 Challenge-Rennen in Folge gewonnen hat und dann von Sebastian Kienle bei The Championship geschlagen wurde, auf Platz 2 verdrängt. Pablo Dapena, der auch häufig die Challenge-Rennen gewinnt, bei denen er startet und letztes Jahr auch im Challenge-Ranking am Ende des Jahres, ich glaube, Platz 1 mit Sebastian Kienle geteilt hat. Bradley Wise mit dabei, der hat den ersten 70-3 des Jahres in seiner Heimat in Südafrika gewonnen, 2019. Michael Weiß steht auf der Startliste. Aus deutscher Sicht sehr interessant wird noch Frederik Funk. Thomas Steger auch wieder mit dabei. Also ja, da ist wirklich ordentlich was los. Im Frauenfeld sieht das ähnlich aus. Emma Pellent, Radgar Kahlefeld, Lisa Norden und Bea Weiß. Ja, also da gibt es wieder einiges zu verfolgen. Und ja, so wie immer, wer es nicht verfolgen kann, hört am nächsten Dienstag an dieser Stelle, wie es ausgegangen ist.
Ja, wird nicht langweilig.
Nee, auf gar keinen Fall. Also da werden wir, glaube ich, einiges zu berichten haben vom Wochenende. Einmal was die Ergebnisse angeht und auch was unsere Erfahrungen angeht, die wir selbst am Wochenende beim Ironman Hamburg gesammelt haben. Ja, kommen wir noch fix zu unseren Kategorien und dann sind wir auch schon durch.
Einmal noch kurz einschreiten, ja, vielleicht ein ganz, ganz weiter Vorsprung Richtung Oktober, und zwar Ironman Hawaii. Gibt es hier in Hamburg die lange Hawaii-Nacht von uns als Gastgeber in Zusammenarbeit mit der Kaifu Lodge dort vor Ort. Genau, Public Viewing-mäßig aufgezogen, also es gibt was zu essen, was zu trinken, Leinwände. Und genau, wenn man sich das Ticket kauft, ist die Tageskarte von der Kaifu Lodge auch mit inklusive. Das lohnt sich definitiv. Ist ein echt cooles Fitnessstudio inklusive Schwimmbad, Wellnessbereich, allem, was das Herz begehrt. Genau, eine Tombola wird es auch geben. Und es gibt unter anderem zu gewinnen einen Startplatz für den Ironman Hamburg im nächsten Jahr von Ironman. Und von Hannes Hawaii Tours einen Startplatz für den Allgäu-Triathlon, auch im nächsten Jahr.
Ja, danke für den Einwurf noch. Das hätte ich nämlich an der Stelle vergessen. Also für alle Nordlichter, für die das interessant sein könnte, den Ironman Hawaii in bester Gesellschaft mit ein bisschen Unterhaltung und Rahmenprogramm im Oktober zu genießen, der ist herzlich eingeladen und kann sich bei näheren Infos da mal noch informieren.
Genau, die Veranstaltung gibt es bei Facebook, also einfach auf Teilnehmen klicken, Ticket kaufen und genau, dann Spaß haben.
Gut, dann kommen wir mal zum Kommentar der Woche. Den habe ich bewusst ausgewählt beim Artikel vom Karriereende von Marino van Hoonacker, bei dem angesprochenen Video vom Anfang, da hat jemand drunter kommentiert, der Tag, an dem mein Kind seinen Namen bekommen hat, Marino. Das war wirklich, das muss echt ein eingefleischter Triathlet gewesen sein, der dann von diesem ja, spektakulären Rennen so beeindruckt war, dass der sich dann überlegt hat, irgendwie Marino ist doch nicht nur ein erfolgreicher Triathlet, sondern auch ein schöner Name. Und den gleich mal genommen hat. Das fand ich cool zu lesen. Also genau, das als Kommentar der Woche. Dann kommen wir zur Frage der Woche. Wie gut oder schlecht übt sich das Intervallfasten auf das Training aus? Das war eine Frage, die wir bekommen haben bei einem Aufruf vor einigen Wochen, wo wir euch gefragt haben, welche Fragen habt ihr denn? Postet es hier runter, schreibt uns. Das gilt natürlich immer. Also ihr könnt uns über verschiedene Formate kontaktieren, per Mail, auf Facebook, auf Instagram. Und uns die Fragen schicken. Wir beantworten das in verschiedenen Konstellationen. Entweder wir greifen es für den Podcast auf, wir haben Q&A in jeder unserer Zeitschriften, wo wir Leserfragen immer mit einbinden, oder wir antworten euch direkt. Also nicht zurückhalten, schreibt uns da gern. Genau. Und Anna, du bist diejenige, die zu dieser Frage ein bisschen mehr sagen kann.
Ja, genau. Also ich habe genau über das Thema eigentlich schon einen Artikel geschrieben und kenne mich in der Sache ein bisschen aus, oder ja, ich würde fast behaupten, relativ gut, weil ich genau das Intervallfasten eben auch selbst praktiziere, zumindest ab und an mal. Ja, zunächst muss man mal differenzieren, um welches Training es sich handelt. Wenn man jetzt ein Fettstoffwechseltraining macht, dann hat das auf jeden Fall seine Berechtigung. Allerdings muss man dazu sagen, dass man ein Fettstoffwechseltraining sowieso ohne Kohlenhydrate ausführt, und ja, man braucht da halt einen Namen dafür. So, und jetzt heißt es Intervallfasten und ist der heißeste neue Scheiß, so ungefähr. So neu ist es gar nicht mehr, aber genau, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Das heißt, wenn ich ein Fettstoffwechseltraining durchführe, dann ist es ja bietet es sich an, das am Morgen zu tun, eben nüchtern. Da habe ich am Abend vorher gegessen und habe eben sowieso diese längere Nahrungskarenz über die Nacht hinweg eben. Kann dann noch relativ früh vielleicht zu Abend essen, dass die Dauer noch ein bisschen länger wird. Und dann, genau, ist das in dem Fall auf jeden Fall gut. Wenn ich jetzt härtere Intervalle laufe oder eine längere Einheit, die, weiß ich nicht, auf dem Rad länger als 2 Stunden dauert oder beim Laufen länger als 1 Stunde, dann funktioniert das einfach nicht ohne Kohlenhydrate. So, also man hat dann in dem Fall...
Jan van Berkel gefällt das nicht.
Ja, sorry Jan an der Stelle. genau, gibt sicher immer Ausnahmen, aber generell als allgemeine Empfehlung kann man das auf jeden Fall so sagen, dass man sich damit einfach keinen Gefallen tut. Genau, von daher immer abwägen, bringt mir das jetzt in dem Fall was, vorher nichts zu essen, und immer danach entscheiden, was bringt mir für die Einheit was. Und wenn ich das Training zum Beispiel morgens durchführe, dann sollte das Fastenzeitfenster natürlich auch so geplant sein, dass relativ zeitnah nach der Einheit dann eben meine erste Mahlzeit stattfindet. Mhm. Und ich dann nicht noch bis mittags oder so nüchtern bleiben muss und dann eben die Regeneration für die Füße ist.
Welche gängigen Intervalle gibt es denn da?
Also das bekannteste ist so 16:8, bedeutet 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Mhm. In den 8 Stunden nicht permanent essen, sondern in diesem Zeitfenster einfach
Stunden
nur
essen.
Genau. Let's go, ab jetzt. Nee, genau. Das ist so das bekannteste und ja, relativ praktikabel. Also es ist einfach eine sehr lange Nachtphase im besten Fall, in der eben nichts gegessen wird. Genau. Manche Leute, die können sehr, sehr gut morgens nüchtern trainieren, andere auf gar keinen Fall. Und dann, ja, also ist echt eine sehr individuelle Geschichte. Aber zum Beispiel für den Fettstoffwechsel kann das auf jeden Fall eine gute und hilfreiche Sache sein.
Genau, so viel vielleicht dazu an der Stelle.
Wer das nochmal ausführlicher sich angucken will, kann das bei unserem YouTube-Tutorial tun. Caroline Rauscher hat genau die Frage eigentlich schon beantwortet. Video geht, glaube ich, 7 Minuten oder sowas. Und da, genau, geht es ja auch nochmal ganz gut drauf ein, wann das nützlich ist und wann eben nicht und was man da beachten muss.
Genau, und ich glaube auch, wo so ein bisschen die Unterschiede sind, wenn man halt das Ganze als Sportler praktizieren will und nicht grundsätzlich als jemand, der das mal ausprobieren will, aber halt nicht mehrere Stunden in der Woche Sport.
Ja, und also jemand, der 3-mal die Woche joggen geht oder so, das ist, wie du schon angedeutet hast, das ist eine ganz andere Sache. Wenn jemand auch noch abnehmen will oder so, ist das natürlich super, weil man relativ leicht ein Kaloriendefizit erreichen kann. Und wenn man leistungsmäßig trainiert, muss man dann wieder darauf achten, dass genau das eben nicht passiert und dass man seine Kalorien reinkriegt und die Nährstoffe vor allem. Das ja, ist mitunter nicht so leicht, das dann in 2 Mahlzeiten zu tun oder in vielen kleinen. Das ja, ist echt individuell, ob man auch gerne viel auf einmal isst oder lieber mehrere kleine Mahlzeiten.
Klar, das muss ja auch alles so ein bisschen immer an die Lebensumstände und an den Tagesablauf angepasst sein. Das muss ja dann eben auch jeder für sich selbst beantworten. Aber wer mit dem Gedanken spielt und sich damit beschäftigen will, hat jetzt hier entweder schon so ein paar Tipps bekommen oder kann sich da noch weiter informieren. Genau, fehlt noch die Einheit der Woche, die kommt, wie soll das denn anders sein, von Alexi in der Vorbereitung auf sein 5000 Meter Rennen und ja, natürlich auch auf die Triathlon-Saison. 4x800 Meter ist er gelaufen mit jeweils 2 Minuten 30 Pause bzw. Traben zwischendurch und diese 4x800 Meter ist er gelaufen in 204, 203, 206 und 203. Ich würde gerne wissen, wie viele Leute bei unseren Zuhörern nur eine Zeit davon einmal laufen könnten.
Ja, weil, das kann man mal so stehen lassen.
Ja, weil ich bin mir nicht, also ich glaube, mit spezifischem Training würde ich an die 2 Minuten rankommen. Mit ein bisschen länger spezifischem Training vielleicht knapp drunter, aber das kann ich auch nicht mal eben so aus dem Ärmel schütteln. Das ist ja auch eine sehr spezifische Belastung. Wenn man das als Langstreckenläufer mit der Geschwindigkeit mal eben so 4-mal hintereinander raushauen kann, das ist schon wirklich eindrucksvoll. Aber dementsprechend haben wir ja auch gehört, zu was der junge Brite imstande ist. Dann haben wir noch eine einzige Sache, das ist nämlich unsere neue Ausgabe, die ab morgen am Kiosk erhältlich ist oder in unserer App und auch digital im Shop auf spurmedis.de zu bestellen. Mit vielen interessanten Themen. Wir haben noch mal so ein bisschen Rot und Frankfurt aufgewickelt aus verschiedenen Perspektiven. Die Rennverläufe, das Profimaterial von den Stars. Dann gibt es ein Porträt über Ruben Zipunke. Tipps zum Koppeltraining. Wir beschäftigen uns mit Entzündungen. Ich habe einen Artikel über das Mindset verschiedener Athleten geschrieben, was unterschiedliche Charaktere im Kern trotzdem verbinden kann. An einem oder in meinem Fall am Beispiel von Jan Frodeno, Alistair Brownlee, Lionel Sanders und Christian Blumfeld. Und noch viele andere Themen, die sicherlich interessant sind. Also wer es noch nicht gelesen hat, der findet da bestimmt auch etwas Interessantes.
Ja, ich denke, da ist auch für jeden was dabei, wieder mal.
Genau, wir beschäftigen uns ja immer damit oder versuchen ja immer die richtige Mischung zu finden und da möglichst viele Leute auch zu bedienen. Genau, wenn ihr Feedback habt, Tipps oder Wünsche, genau, wie schon gesagt, schreibt uns gern. Ansonsten an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.
Tschüss auch von meiner Seite.